Willkommen bei der dritten Ausgabe des Podcasts der Zeitschrift Gute Arbeit. Mein Name ist Beate Eberhardt. Ich bin die verantwortliche Redakteurin der Gute Arbeit. Und heute geht es um das Thema Suchtprävention und betriebliche Suchtarbeit. Der Missbrauch von Suchtmitteln ist seit jeher relevant im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Das gilt natürlich auch für Suchterkrankungen. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zur Arbeit kommt, seine Tätigkeit aufnimmt, riskiert nicht nur die eigene Gesundheit, es können auch brisante Gefährdungen für Dritte oder unbeteiligte Personen entstehen. Ich freue mich, heute eine gefragte Expertin zum Thema begrüßen zu dürfen. Das ist Dr. Elisabeth Wienemann und sie ist unter anderem Autorin der bekannten, aber diesmal jetzt neuen Qualitätsstandards in der betrieblichen Suchtprävention und Suchthilfe. Ein herzliches Willkommen aus Frankfurt und Frau Dr. Wienemann, Sie könnten kurz auch erläutern, wie Sie zu diesem Thema kamen.
Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich habe seit den 80er Jahren, wo das Thema Stress am Arbeitsplatz relevant geworden ist, im Rahmen des Weiterbildungsstudiums Arbeitswissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover, das Thema Suchtprobleme am Arbeitsplatz beziehungsweise eben auch die Prävention von Suchtproblemen am Arbeitsplatz bearbeitet und dort mit sehr vielen Menschen aus der Praxis zusammengearbeitet und dann auch den Auftrag von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen erhalten, eine Expertise durchzuführen. Und 2006 wurden die Qualitätsstandards dann zum ersten Mal veröffentlicht. Und im Dezember 2022 sind sie jetzt in der dritten Auflage als Handbuch erschienen.
Ja, das ist sehr interessant. Also wie gesagt, diese neuen Suchtqualitätsstandards liegen jetzt vor und sind eben speziell für die Situation am Arbeitsplatz, für die Arbeitswelt geschrieben. Und interessant finde ich jetzt Ihren Aufhänger, dass Sie über das Thema Stress dazu kamen. Also das heißt, die ganze Geschichte hat auch gibt noch ein anderes Bild darauf, dass nämlich Prävention am Arbeitsplatz nicht nur speziell jetzt über die Punkte Sucht und Aufklärung darüber funktioniert, sondern auch über die Stressprävention. Da könnten wir ja gleich noch dazu kommen, denn ich wollte Sie ja fragen, was das Thema Sucht ausgerechnet mit der Arbeitswelt zu tun hat und warum Suchtprobleme mit Alkohol zum Beispiel immer noch Platz 1 in dieser Gesellschaft sind.
Ja, der Zusammenhang zum Stress oder zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz, nein, nicht nur psychischen, auch physischen Belastungen am Arbeitsplatz, der ist eben seit den 70er Jahren nachgewiesen. Also Menschen, die sich belastet fühlen bei der Arbeit, nutzen auch mehr Suchtmittel und Medikamente. Und von daher ist dort dann auch eine größere Gefährdung gegeben. Insofern, der Betrieb hat ja nach dem Arbeitsschutzgesetz von 1996 explizit einen Auftrag, physischen und psychischen Gefährdungen der Gesundheit entgegenzuwirken. Und dabei spielt eben gerade im Bereich der psychischen Belastungen und der psychischen Erkrankungen spielen eben auch Suchterkrankungen eine große Rolle. Die Suchtprävention als solche, die ist viel älter und also eben in Deutschland so lange eigentlich wieder Arbeitsschutz gibt, also seit vorletztem Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts ist das schon betrieben worden. Jetzt schauen wir darauf, wie können wir die Pflichten, die Präventionspflichten im Arbeitsschutz, den der Betrieb hat, verknüpfen, dass dort eben auch nicht nur über technische Gefährdungen aufgeklärt wird oder stoffliche Gefährdungen von Arbeitsstoffen, sondern dass eben auch die Gefährdung durch psychische Belastungen und den Gebrauch von Suchtmitteln oder suchtbedingten Verhaltensweisen aufgeklärt wird. Dafür bringen die Qualitätsstandards jetzt auch neue Handlungsleitfäden oder aktualisierte Handlungsleitfäden heraus, die sowohl rechtlich als auch fachlich abgestimmt sind und auf die der Betrieb dann zurückgreifen kann, wenn sie handeln müssen.
Mhm. Gut, und in dem Zusammenhang noch mal, welche Suchtmittel spielen da die Hauptrolle im Moment? Wo sind die Präventionsschwerpunkte? Sind das eher legale oder illegale Suchtmittel?
Im Moment ist es sicherlich, wenn man die Suchtmittel im engeren Sinne anschaut, also die Substanzen, ist Alkohol immer noch an erster Stelle. Wir wissen, dass fast zu viele Medikamentenprobleme sicherlich existieren, aber die sind versteckter. Wir haben darüber auch keine konkreten Zahlen. Bei Alkohol ist es so, dass der riskante Konsum gerade bei den vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen in dem Altersspektrum 18 bis 64 Jahre durchschnittlich 14% beträgt, also 14% dieser oder der Bevölkerung im berufstätigen Alter pflegt einen riskanten Alkoholkonsum. Wir haben es mit einer durchaus erheblichen Anzahl von Beschäftigten zu tun, die in dem Bereich unterwegs sind. Aber bei den Medikamenten ist es halt weniger sichtbar, weniger transparent. Ich möchte nur darauf verweisen, also bei ganz normalen Verkehrskontrollen, die man durchgeführt hat, hat man in den Jahren 2020 bis 2022 festgestellt, dass 10% der Fahrzeugführenden, dass 10% unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder illegale Drogen standen. Und das kann man sicherlich dann auch so etwa als Spektrum sehen, was man im Betrieb vorfindet.
Ja. Die Arbeitswelt ist nicht besser als die Gesellschaft und die Gesellschaft nicht besser als die Arbeitswelt. Was ganz genau stellen Sie sich denn unter einem neuen Präventionsauftrag, der jetzt in den Qualitätsstandards thematisiert wird, für die Arbeitswelt vor? Wie sollte da vorgegangen werden? Was wären konkrete Ideen?
Also der Betrieb hat ja den Auftrag, Gefährdungen zu ermitteln und die Beschäftigten darüber aufzuklären, wie sie vermieden werden können. Und nach § 12 Arbeitsschutzgesetz gibt es die regelmäßigen Unterweisungen. Und ein Ziel ist zum Beispiel, dass man nicht mal so zufällig auch mal was über Suchtprobleme informiert, sondern dass man das als Teil der verbindlichen Unterweisung sieht und dass man sich da gegebenenfalls auch Unterstützung bei den Ansprechpersonen für Suchtfragen oder den betrieblichen Suchtberatern oder auch externen Fachstellen dazu holt. Das ist so ein Strang, den wir in den Qualitätsstandard jetzt noch stärker herausgearbeitet haben.
Also das heißt konkret ein Punkt in der Unterweisung schon, dass man mit den Leuten bei einer Grundüberweisung über die allgemeinen Probleme wie Brandschutz und Erste Hilfe auch mal das Thema Suchtprävention anspricht und diese Punkte extern zum Beispiel sich für diese Punkte sich extern Hilfe holt, in einem kleinen Betrieb oder in einem größeren Betrieb dann auch eine Ansprechperson vielleicht hat, die ausgebildet wird und Module für so eine Ausbildung absolviert.
Richtig. Und gleichzeitig bieten die Qualitätsstandards eben Handlungs- und Leitfäden für diejenigen, die dann tatsächlich konkret handeln müssen. Das sind in erster Linie immer, wenn es um die Verantwortung zum Beispiel für den Arbeitsschutz geht, ja die Vorgesetzten. Und wichtig finden wir, dass die Vorgesetzten mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen werden, sondern dass es zum einen gute Handlungsgrundlagen gibt. Und deswegen haben die betrieblichen Konzepte zur Suchtprävention und Suchthilfe haben immer vorgesehen, dass es schriftliche Vereinbarungen dazu gibt. Also in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, dass festgehalten wird, damit auch eine Handlungssicherheit besteht, bei denen die handeln müssen und eine Transparenz auch bei den Beschäftigten darüber, wie vorgegangen wird. Da sind Betriebsparteien gefragt, entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Da haben wir Musterdienstvereinbarungen in den Qualitätsstandards aufgenommen und auch die Handlungsleitfäden explizit. Also die Suchtprävention hat richtig was zu bieten für die Betriebe, wo die dann auch mit direkt konkret arbeiten können.
Der Abschluss von der Betriebs- oder Dienstvereinbarung sorgt dafür, dass dann diejenigen, die Verantwortung tragen, auch aktiv werden müssen. Nämlich es sind die als erstes die Vorgesetzten. Also angenommen, jemand wird auffällig auch am Arbeitsplatz. Oder man ahnt langsam, dass da eine Suchterkrankung vorliegen könnte, weil jemand öfter fehlt, auffällt und so weiter. Die müssen die ansprechen. Aber es bedeutet auch, dass man mit der Vereinbarung dann in der Handlungssicherheit, dass die hat, dass die Führungskraft nicht alleine ist, sondern sich ja auch auf ihre Interessenvertretung mit im Boot verlassen kann, dass man zusammen agiert.
Genau. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich selber habe für die Hans-Böckler-Stiftung eine Untersuchung durchgeführt zu den Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung solcher Vereinbarungen. Und da steht das ganz oben an. Also einmal, dass es eine Vereinbarung gibt, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine gelingende Suchtprävention. Und zweitens die Qualifizierung der Führungskräfte und dass die Führungskräfte für ihr Handeln Unterstützung bekommen durch entsprechende fachlich ausgebildete Beratungskräfte oder aber auch Ansprechpersonen für Suchtfragen, die das nebenamtlich im Betrieb machen, oder man holt sich eben externe Hilfe bei den Fachstellen. Das sind wesentliche Erfolgsfaktoren dafür, dass es auch eine wirksame Suchtprävention gibt.
Ja, also im Rahmen dieser Betriebs- und Dienstvereinbarungen werden in der Regel ja auch Stufenpläne und Interventionsketten geregelt. Und damit verbunden ist ein gewisser Druck auch auf die Betroffenen, also auf diejenigen, die mit Suchtmitteln Missbrauch betreiben oder vielleicht krank sind. Ist das hilfreich? Wie sollte das vonstatten gehen?
Diese gestuften Vorgehensweisen, die sind speziell entwickelt worden von Fachleuten aus der Suchthilfe gemeinsam mit betrieblichen Experten, dass damit man ein Vorgehen, also was Laien machen können, die die Verpflichtung haben, bei gesundheitsbezogenen Problemen Personen anzusprechen. Und gerade im Zusammenhang mit riskantem Konsum oder einer Suchtgefährdung, wir sprechen nicht mehr von Missbrauch oder Krankheit, weil im Betrieb ja keine Diagnosen gemacht werden, sondern wir haben es mit riskantem Konsum und Suchtgefährdung zu tun. Und für dieses Handeln in diesem Bereich, das gehört durchaus auch zu einer der schwierigen Verantwortungsaufgaben. Also diejenigen, die da Personalverantwortung haben, ist das keine leichte Aufgabe bei psychischen Problemen. Und dazu gehören ja auch die Suchtprobleme, wirklich die Ansprache von Beschäftigten zu machen. Und dafür braucht es einen guten Rahmen, wo das also auch gestellt ist. Und diese gestufte Vorgehensweise ist ein Hilfeangebot. Und leider muss man sagen, in den 80er und 90er Jahren im Zusammenhang auch mit dem Fehlzeitenmanagement sehr stark als Druckinstrument gebraucht worden, wenn Menschen krank wurden. Das ist nicht die Absicht, sondern es ist ein Hilfeangebot, mit Stufen vorzugehen, weil diejenigen, die riskant konsumieren oder vielleicht schon gefährdet sind, die brauchen oft Zeit, um ihr Verhalten umzusteuern. Viele wissen das selber, also je mehr man auch abhängig wird, umso stärker, das ist ja ein schleichender Prozess, umso mehr Impulse benötigt man, um auch wieder davon wegzukommen. Und manchmal braucht man therapeutische Hilfe von außen. Ja. Raucher kennen das, die nehmen sich oft vor, aufzuhören, und dann klappt es doch nicht. An der Stelle können eben bei fortgeschrittenen Suchtgefährdungen diese Stufenpläne vermeiden, dass so lange gewartet wird, bis es dann zur Kündigung kommt. Gut. Sondern dass man vorher sicherstellt, dass vorher schon die Ansprache erfolgt und dass Hilfeangebote gemacht werden. Und die Personen im Stufenplan Zeit haben, Zeit gewinnen, ihr Verhalten zu verändern.
Wir haben dann also an diesem Punkt bereits die Gewissheit, jemand ist auf jeden Fall gefährdet oder vielleicht in die Sucht schon abgerutscht. Und wenn er sich helfen lässt, setzt das oft voraus, dass er eine Einsicht hat, dass er dem dann auch ein Ende setzen will und dann sich in Therapien oder so begibt. Und das ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, dass dann sich was bewegt.
Ja, aber es ist auch, also das ist letztlich die Aufgabe in der Therapie, dass diese Einsicht entwickelt wird. Wir setzen viel früher an. Also wir haben auch schon 2006 die nicht nur den Stufenplan zur Verfügung gestellt, sondern es gibt auch Gesprächsleitfäden für Fürsorge- und Klärungsgespräche. Die können schon angesetzt werden, wenn noch gar nicht klar ist, dass uns wirklich Suchtmittel im Spiel sind. Und die Stufen, immer die Stufenpläne, wie wir sie nennen, die setzen immer dort an mit einem ersten Gespräch, was auch ein Präventivgespräch ist, ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Beschäftigten. Was wir jetzt erweitert haben in diesem ersten Gespräch, es bleibt also zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten dieses erste Gespräch. Noch kein anderer erfährt davon, wenn sie es nicht wollen. Wir sagen jetzt aber, dass die Vorgesetzten hingehen sollen und eine anlassbezogene Unterweisung ansetzen nochmal, damit sichergestellt ist, dass die Person, die ins Stufengespräch kommt, darum weiß, welche Gefährdungen sie eingeht.
Okay. Also ich bedanke mich jetzt für diese vielen Fakten, für das informative und angenehme Gespräch mit Dr. Elisabeth Wienemann. Wer jetzt neugierig ist und mehr erfahren möchte, kann die Zeitschrift Gute Arbeit zur Hand nehmen. Das Titelthema im September bietet 4 starke Fachbeiträge zum Thema betriebliche Suchtarbeit und Suchtprävention. Neben den Grundlagen von Dr. Elisabeth Wienemann schreibt zum Beispiel der Arbeitsrechtsfachanwalt Dr. Ulrich Faber über Eckpunkte einer betrieblichen oder dienstlichen Vereinbarung. Was ist wie darin zu regeln? Die möglichen betrieblichen Akteure erfahren mehr über ihre Aufgaben. Auch eine betriebliche Ansprechperson für Suchtprobleme wird porträtiert. Und zudem geht es um die betriebliche Begleitung und Unterstützung für Betroffene. Bis zum nächsten Podcast, Ihre Beate Eberhardt.